Martina, kann man die Geschichte der Menschheit eigentlich auch einfach nur über das Essen erzählen?
Ja, kann man. Und vielleicht sogar besser als über vieles andere, weil am Essen sieht man sofort, wer hat Macht, wer hungert, wer handelt mit wem und vor allem, wie verändert sich die Welt. Und das alles durch Essen.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Und damit sage ich Mahlzeit zu einer neuen Folge von Krone Geschichte, der Podcast.
Mahlzeit, lieber Rüdiger.
Heute geht's ums Essen. Wenn wir heute essen, denken wir selten darüber nach, wie außergewöhnlich diese Situation eigentlich ist. Wir wählen aus, wir kombinieren, wir entscheiden nach dem Geschmack. Doch für den größten Teil der Menschheitsgeschichte war Essen eigentlich kein Luxus und keine Wahl, oder Martina?
Ja, das war vor allem eine Frage von, was ist da, was ist möglich und manchmal auch, was bleibt übrig. Und genau darin liegt diese total spannende Geschichte von Essen. Diese Geschichte ist nämlich eine Geschichte von Überfluss und Mangel, von Macht und von erstaunlicher Kreativität, die der Mensch immer wieder gezeigt hat.
Beginnen wir mit einer prähistorischen Jagdgesellschaft. Eine kleine Gruppe von Menschen bewegt sich langsam durchs Gras. Sie sprechen kaum, jeder Schritt ist vorsichtig. Sie sind auf der Jagd. Seit Tagen haben sie kein großes Tier mehr erlegt und daher waren die letzten Mahlzeiten knapp. Vor ihnen Spuren im Boden, die sind frisch. Ein Tier, groß genug, um die Gruppe für mehrere Tage zu ernähren. Die Jäger bleiben stehen, einer kniet nieder, berührt den Boden, dann geht es weiter. Einige Stunden später, das Tier liegt am Boden, wurde erlegt und die Jagd war erfolgreich und es gibt wieder was zu essen. Martina, mit dem erlegten Tier beginnt aber die Arbeit, weil noch ist das Essen ja nicht fertig, noch haben wir nur ein Tier vor uns liegen.
Vor allem beginnt jetzt die Geschichte von Essen. Jetzt muss das Tier nämlich erstmal zerlegt werden mit einfachen Werkzeugen, die diese Wildbeuter, also um diese Menschen handelt es sich ja damals, gehabt haben. Wichtig ist zu erwähnen, nichts wurde verschwendet. Also dieses Fleisch wurde sofort gegessen oder mitgenommen. Das Fett wurde besonders geschätzt, das lieferte ja Energie. Die Knochen wurden später weiterverarbeitet, sogar die Sehnen und Haut werden genutzt. Und das heißt, da wird Fleisch nicht nur kurz für die Nahrungsaufnahme verwendet, sondern wirklich auch, dass der Mensch damit leben kann. Ein Teil des Fleisches wird roh gegessen, ein anderer Teil wird nach einer gewissen Zeit in der Menschheitsgeschichte über dem Feuer erhitzt. Damit hat das Feuer alles verändert, das Fleisch wird jetzt weicher, leichter zu kauen, leichter zu verdauen. Am Abend sitzt die Gruppe dann zusammen, diese Jagdgruppe, die du vorhin beschrieben hast, da wird das Essen geteilt, jeder bekommt etwas, denn jeder wird irgendwann auf die Gruppe angewiesen sein. Das waren jetzt so ein paar Hinweise, wie die ersten Menschen, die Wildbeuter, gelebt haben in einer Welt ohne Vorrat. Das ist mal ganz wichtig zu erwähnen. Und das bedeutete für diese ersten Menschen, dass sie täglich Essen suchen mussten, dass sie täglich entscheiden mussten, dass sie täglich riskieren mussten. Eine Jagd war ja etwas sehr Gefährliches damals. Die typische Nahrung dieser ersten Wildbeuter und unserer Vorfahren war Wildfleisch, Fisch, Beeren relativ oft, Wurzeln, Nüsse, Insekten. Und was wir jetzt schon herauslesen können, mit dem Wissen, das wir heute über Ernährung haben, die Ernährung war damals sehr abwechslungsreich für diese ersten Menschen. Sie war gesund, aber, und das ist das große Thema, sie war unzuverlässig. Man hat nicht wie heute immer damit rechnen können, täglich etwas zu bekommen. Das heißt, damals für die Menschen war Essen noch kein Genuss, sondern ein ständiger Prozess. Und vor allem, sie mussten sich den ganzen Tag und über das Jahr hinweg immer damit beschäftigen, wo kommt die nächste Nahrung her.
Viele tausend Jahre später hat sich die Landschaft verändert oder besser gesagt, die Menschen haben sie verändert. Die neolithische Revolution, der Mensch pflanzt nun Getreide an und hält selber Vieh. Dieses Mal keine Jagdgesellschaft, sondern ein Dorf. Kleine Häuser aus Lehm, ein Feld daneben. Dort wächst das Getreide, nicht zufällig, sondern geplant. Eine Frau kniet auf dem Boden, vor ihr ein flacher Stein, darauf Getreidekörner. Sie nimmt einen zweiten Stein und beginnt zu mahlen, immer wieder, stundenlang. Das Geräusch ist monoton und rhythmisch und das Ergebnis Mehl.
Und jetzt erfährt der Mensch den nächsten Schritt in der Geschichte von ihm und der Nahrung. Nämlich der Mensch kann jetzt aus einem Grundstoff ein Gericht herstellen. Das Mehl wird mit Wasser gemischt zu einem dicken Teig, wird dann flach gedrückt und auf einem heißen Stein gebacken. Und damit hat der Mensch zum ersten Mal das Brot. Aus Getreide kann man noch andere Dinge machen, die damals sehr wichtig waren. Man kann Brei machen, der langsam gekocht wird, der eben wieder umgerührt wird. Damit gewöhnt sich der Mensch wieder an neue Arten von Nahrung. Und was jetzt eingesetzt hat in der Menschheitsgeschichte, ist zum ersten Mal produziert der Mensch die Nahrung selbst. Man sammelt nicht mehr nur. Der Mensch kann jetzt kontrollieren und damit verändert sich wirklich alles. Und man sagt ja auch, diese neolithische Revolution, von der du gesprochen hast, ist ja die größte Revolution, die es in unserer Geschichte überhaupt je gab. Es verändert sich jetzt die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft bringt zwar einerseits Sicherheit und Wachstum, aber auch Abhängigkeit und vor allem Ungleichheit. Weil zum ersten Mal kontrollieren die Menschen ihr Essen und mit dieser Kontrolle entscheidet sich auch, wer genug hat und wer nicht. Jetzt würde ich gerne noch was sagen zu diesen typischen Gerichten dieser allerersten Bauern, die es gab in unserer Geschichte. Typische Gerichte waren eben Brot, Getreidebrei, schon die ersten Hülsenfrüchte und gelegentlich Milchprodukte, weil gleichzeitig fängt der Mensch ja auch mit der Viehwirtschaft an. Die Viehwirtschaft bringt wieder etwas komplett Neues beim Menschen, nämlich durch dieses enge Zusammenleben mit den Tieren springen manche Krankheitserreger über. Und viele Krankheiten, die dann später permanent die Menschen peinigen, Pocken etc., kommen von diesem engen Zusammenleben mit den Tieren. Aber grundsätzlich wird die Ernährung jetzt planbarer für den Menschen, stabiler und vor allem, das darf man auch nicht vergessen, eintöniger als zuvor. Also der Mensch als Wildbeuter war wesentlich besser ernährt als der Mensch, der dann sesshaft wurde. Und natürlich entstehen mit diesem Aufkommen der Landwirtschaft auch die ersten sozialen Unterschiede. Einige Menschen haben mehr Land, mehr Getreide, mehr Tiere, sie essen besser, sie sind dadurch leistungsfähiger. Und wenn wir uns jetzt auch anschauen, den Unterschied arm versus reich in der Ernährung, die Ernährung des sehr einfachen Menschen damals war Brei, grobes Brot, wenig Abwechslung. Und jetzt bildet sich heraus schon eine Gruppe, die mehr hat, die haben dann verschiedene Getreidearten, die haben Milchprodukte vor allem, die haben gelegentlich Fleisch und mehr Vielfalt. Über eins müssen wir noch sprechen, was ich immer so super spannend finde, ist, durch diese Sesshaftwerdung des Menschen verändert sich der Körper komplett. Die Menschen werden im Durchschnitt kleiner, sie haben mehr Krankheiten, sie haben schlechtere Zähne.
Warum ist das so?
Wegen weniger Vielfalt. Die Menschen essen jetzt mehr Kohlenhydrate. Wie ich schon vorher erwähnt habe, durch die Viehwirtschaft verändert sich auch der Boden und bringt Krankheiten. Also der Mensch ist weniger gesund, weniger groß als der Wildbeuter. Aber dennoch bringt halt die Landwirtschaft einen Wendepunkt. Sicherheit bringt sie, Wachstum, Zivilisation, aber eben auch, und das darf man nie vergessen, diese andere Seite, Abhängigkeit, Ungleichheit und neue Probleme. Aber kurz zusammengefasst, jetzt ist der Punkt in der Menschheitsgeschichte erreicht, wo die Menschen zum ersten Mal ihr Essen kontrollieren. Und genau aus dieser Kontrolle wird sich später entscheiden, wer genug hat und wer eben nicht.
Springen wir wieder ein bisschen vorzeitlich und schauen ins alte Ägypten, einer der ersten Hochkulturen, irgendwo am Nil, 1500 vor Christus. Ein Arbeiter sitzt vor seinem Haus, vor ihm liegt ein flaches Brot, hart und dicht und grob gemahlen. Er bricht ein Stück ab, es knirscht zwischen den Zähnen, da ist was zum Trinken, gut. Und was macht er? Er greift zu einem Krug und trinkt Bier. Aber wer sich da jetzt ein Bier vorstellt, wie wir es heute kennen, wird sich, glaube ich, eher überrascht zeigen. Es ist dickflüssig, es ist sauer, es ist fast wie ein flüssiger Brei. Und das ist das Frühstück und wahrscheinlich auch sein Mittag- und Abendessen.
Wir haben es schon einmal in einer Folge erwähnt, das Leben im alten Ägypten in dieser Hochkultur war komplett abhängig vom Nil, weil der Nil durch seine jährlichen Überschwemmungen diesen fruchtbaren Schlamm gebracht hat. Deshalb gab es auch mehrere Ernten pro Jahr. Und diese Stabilität spiegelt sich jetzt auch im Essen wieder und in der Ernährung der Menschen damals. Und es ist auch kein Zufall, dass gerade dieses Land eine der Hochkulturen wird mit diesen geografischen Bedingungen. Lass uns über das Essen der einfachen Bevölkerung wieder sprechen. Also der durchschnittliche alte Ägypter hat von wenigen Lebensmitteln gelebt und die aber relativ konstant immer zu sich genommen. Das war vor allem Fladenbrot aus Gerste. Das war Getreidebrei, das waren jetzt auch Linseneintöpfe. Die alten Ägypter hatten Zwiebeln und Knoblauch, auch getrockneten und gesalzenen Fisch und vor allem Datteln und Feigen. Jetzt muss man sagen, um sich das Leben noch ein bisschen besser vorstellen zu können, Brot war damals schwer und mit wahnsinnig vielen Sandpartikeln durchsetzt und darunter haben die Zähne gelitten. Bier war, wie du es gesagt hast, alltäglich. Das war vor allem wichtig, weil es Kalorien geliefert hat und es war sicherer als Wasser. Also es wurde teilweise auch als Lohn ausgegeben, so wertvoll war das. Und damals bei den alten Ägyptern war auch bei den einfachen Menschen die Ernährung schon stabil, sättigend, aber halt eintönig. Anders sah es jetzt aus bei den Reichen. Da gab es jetzt wirklich tolle Gerichte. Wohlhabende Ägypter hatten zum Beispiel auf der Tafel gebratene Gänse, gebratene Tauben und Enten. Sie haben selten Rindfleisch gehabt, aber zumindest, das galt als extrem prestigeträchtig, wenn man das auf der Tafel hatte. Die Reichen hatten relativ oft frischen Fisch mit Kräutern. Sehr beliebt war der Honigkuchen und süße Brote. Und diese reichen Ägypter hatten schon Wein statt Bier, das jeder getrunken hat. Es gab auch schon Gewürze und Kräuter, die damals gezielt eingesetzt wurden. Und jetzt beginnt in der Geschichte etwas, das sich durchzieht bis heute. Jetzt wird diese Vielfalt zum Luxus.
Und auf die Spitze treibt es dann das antike Rom, wo Essen ja geradezu ein Spektakel wird. Stellen wir uns vor, ein Raum voller Menschen, sie liegen auf Polstern, ein Sklave bringt das nächste Gericht, der Gastgeber beobachtet genau, wer ist da eigentlich wirklich so beeindruckt, dann wird er wieder eingeladen. Denn darum geht's ja.
Nicht zu vergessen, Rom war ja ein Imperium. Das heißt, die Lebensmittel kommen jetzt wirklich aus allen Teilen. Das Getreide kommt aus Nordafrika. Vom Mittelmeer haben sie den Fisch. Aus dem Osten kommen die Gewürze. Das heißt, die Römer, vor allem die Reichen, hatten jetzt wirklich alles schon verfügbar. Aber halt wieder nicht mal für alle. Der einfache Römer hat, wie auch der einfache Ägypter, sehr schlicht gegessen. Also die tägliche Nahrung bestand aus Getreidebrei, Brot mit Oliven. Sie hatten allerdings schon Kohl, Bohnen und Linsen. Also es gab sehr viel, das angepflanzt wurde. Einfache Suppen und etwas Käse. Fleisch war auch hier bei den ärmeren Leuten selten. Das Essen war auch wieder funktional, sättigend, auch ein bisschen monoton. Ganz anders das Essen der Elite, wie du es erwähnt hast. Da wird das Essen zur Inszenierung. Und da gibt es ja herrliche Gerichte, die bis heute erhalten sind. Stell dir vor, Rüdiger, gefüllte Siebenschläfer mit Honig und Gewürzen. Habe ich nachher nie wieder gehört.
Ich wusste nicht, dass man Siebenschläfer essen kann,
ja,
aber wieder was dazugelernt.
Aber wir haben es aus den Quellen. Es wurde gebraten Pfau oder Flamingo.
Der arme Pfau, das ist so ein schönes Tier.
Ja.
Flamingo eigentlich auch.
Dann auch was heute sehr exklusiv ist, sie aßen Austern und importierte Meeresfrüchte. Und sie hatten relativ viele Fleischgerichte mit so süß-salzigen Kombinationen. Die zentrale Zutat war Garum. Das war quasi die Sojasauce der alten Römer. Das war eine fermentierte Fischsoße, sehr intensiv im Geschmack. Die war salzig, würzig, wurde überall eingesetzt. Also eigentlich hat man das überall drüber gießen können und dann kam der Geschmack. Wichtig ist auch zu erwähnen, der Aufbau eines Banketts bei den alten Römern. Da gab es mehrere Gänge schon, bewusst inszeniert, wie du das erwähnt hast. Die Gäste halb liegend. Da frage ich mich immer, ob sich da gut isst. Also das ist so eine Frage, die sich mir immer stellt, auch wenn ich
offenbar
so
alte Städten
besuche. Ja. Also Essen war damals Unterhaltung und ein richtiges Theater.
Wir springen ins Mittelalter und sozusagen vom Schlemmern, bis man platzt, kommen wir jetzt zum Fasten. Mittelalter, das heißt auch Religion auf dem Teller. Ein Tisch, kein Fleisch und nur Fisch, Brot und Suppe.
Das müssen wir jetzt auch ein bisschen einordnen wieder. Wir sind ja jetzt schon in einer Zeit, als die Christianisierung komplett durchgeschlagen hat und die Fastenzeiten haben jetzt den Kalender des Menschen bestimmt und auch die Art und Weise, was er wann gegessen hat. Fleisch war relativ oft verboten, weil es früher viel mehr Fastenzeiten gab als heute. Das Essen der einfachen Bevölkerung im Mittelalter bestand aus Brot, Erbsensuppe, Kohl, Hering und Stockfisch, wenn sie das Geld hatten. Das heißt, wir sehen, es ist schon ein bisschen ein Rückschritt gegenüber dem alten Rom, auch bei den einfachen Menschen. Das Essen der Reichen war ein bisschen besser, auch nicht wie im alten Rom. Da hat man jetzt schon Fisch in mehreren Soßen gegessen. Mandelmilch, also etwas, was heute sehr modern ist, hat man im Mittelalter gerne zu sich genommen. Und es gab schon raffinierte Ersatzgerichte während dieser Fastenzeit. Der Unterschied ist, die Armen haben verzichtet. Sie haben dann einfach das nicht gegessen, was sie nicht bekommen konnten. Die Reichen konnten ersetzen. Und da hat man sich sehr viele Gedanken gemacht. Ich habe mal in einer mittelalterlichen Schrift so eine ganz entzückende Zeichnung gesehen. Da ging es auch um Vorschläge, was man während der Fastenzeit essen kann. Man durfte Biber essen, weil ein Biber haben sie sich irgendwie erklären können mit, er lebt im Fisch, er lebt im Wasser.
Das Pseudofisch.
Er lebt im Wasser, er gehört zu den Fischen, damit kann man es essen. Und da waren auch so ganz süße Zeichnungen dabei. Das heißt, auch so ein Beispiel, wer sich es leisten konnte, wer eigene Bäche hatte, wer das Jagdrecht hatte, konnte zumindest einen Biber essen. Das war jetzt so ein kurzer Exkurs.
Bravo.
Aber da sieht man, wer reich war, konnte auch in dieser Welt von sehr strengen Fastenvorschriften immer noch variieren.
Die Regeln ein bisschen dehnen, sagen wir es mal so, ja. Aber es geht ja noch schlimmer als das Mittelalter. Kommen wir in den 30-jährigen Krieg, wenn Essen verschwindet. Da sehen wir nur mal einen Topf, Wasser und ein paar Wurzeln und das war's.
Das war eine ganz üble Zeit in Mitteleuropa. Der 30-jährige Krieg war ja von 1618 bis 1648 und als eine der vielen Folgen des Krieges hatten die Menschen aufgrund der Verwüstungen wirklich fast nichts mehr. Man darf auch nicht vergessen, das sind Zahlen, die sind immer noch dramatisch, auch nach so langer Zeit, wenn man sich so dran gewöhnt hat. Während des 30-jährigen Krieges hat sich die Bevölkerung von Mitteleuropa um ein Drittel verringert. Und da hatten die Menschen wirklich nichts mehr zu essen. Damals war die Realität für die Menschen einfach eine dünne Suppe zu bekommen, Brot aus Ersatzmehl. Die Menschen haben zum Teil Wurzeln und Kräuter zu sich genommen als Hauptnahrungsmittel. Und es gibt auch Berichte von ganz extremen Fällen, dass die Menschen Baumrinde abgekratzt haben und das gegessen haben. Den Reichen ging es besser, allerdings auch nicht so wie davor. Also die konnten zumindest von Restvorräten leben. Die hatten eine bessere Lagerungsmöglichkeit, wenn sie überhaupt was hatten. und sie hatten Einschränkungen, aber nicht so kompletten Hunger wie die einfachen Menschen. Und da haben wir jetzt eine Zeitspanne eben während des 30-jährigen Krieges, erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, wo jetzt Essen wirklich auf das Thema Überleben reduziert wird in Mitteleuropa.
In der nächsten Folge geht es dann wieder aufwärts. Da reisen wir weiter von den Märkten der Azteken bis hin zu den Höfen Europas, vom Kakao als Zahlungsmittel bis zur Pizza als Straßenessen. Und wir entdecken, wie Handel, Kolonialismus und Globalisierung unsere Küche für immer verändert haben. Denn viele Gerichte, die wir heute für selbstverständlich halten, gibt es ja noch gar nicht so lange, sondern eigentlich erst seit dem berühmten Columbian Trade oder erst seit dem Columbian Exchange, also sprich Kartoffeln zum Beispiel, kennen wir auch noch nicht so lange. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr bei der nächsten Reise durch die Geschichte des Essens mit dabei sein wollt, dann abonniert den Podcast doch jetzt, denn dann werdet ihr automatisch verständigt, wenn die nächste Folge rauskommt. Und mit einer Bewertung helft ihr uns, noch mehr neugierige Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Danke, dass ihr mit uns heute am Tisch der Geschichte gegessen habt. Und liebe Martina, was gehen wir jetzt essen?
Ich würde gerne den V ausprobieren.
Das darf man nicht. Das glaube ich, so im V schmeckt, glaube ich, gar nicht so gut. Ich habe es noch nie probiert, aber...
Es ist ein bisschen altrömische Sojasauce drüber und das passt dann schon.
V mit Soja-Fischsoße.